Nicht nur im Gründerteam muss es harmonieren, sondern auch, was die Investoren angeht. Im besten Fall nicht irgendwie den Live-Chat aufmachen muss, um zu fragen, wie funktioniert das eigentlich, sondern das soll alles selbsterklärend sein.
Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mir denn in meinem vielleicht auch Berufsleben irgendwie weiterhelfen könnte.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Mittlerweile sind wir sogar schon bei Folge 26 angekommen. Mamma mia. Mein Name ist Karl Meneseda und weil Mino immer ein bisschen leichter von den Lippen geht, nennen mich alle Leute so. Und mir gegenüber sitzt wie immer meine gerade so schön grinsende Co-Founderin, beste Freundin, Co-Host natürlich auch, namens Paula Vorbeck. Paula, wie geht es dir denn heute?
Vielen Dank für die nette Begrüßung, Mino.
Gerne.
Mir geht's super. Ich freue mich sehr auf die Folge heute. Mhm. Wie geht's dir?
Oh doch, auch soweit. Alles gut. Ein kleines bisschen erkältet war ich ja die letzten paar Tage, Wochen. Mhm. Ein klein bisschen Husten muss man noch, aber das ist nichts Schlimmes.
Es waren ja auch spannende 2 Wochen, muss man sagen.
Es waren sehr spannende 2 Wochen, ja.
Also, ich glaube, da sollten wir ein bisschen drüber erzählen, oder?
Ja, und wenn du es schon so schön anteasest, würde ich auch sagen, legen wir einfach direkt los, oder?
Ja, let's go.
Was ist das heutige Thema?
Ja, wir haben es ja einige Male im Podcast schon angekündigt. Mhm. Und wie das so ist, wird das natürlich dann auch nochmal 2-3 Mal verschoben, wegen irgendwelchen bürokratischen Hürden oder fehlenden Dokumenten, die wir dann auch erst spät erkannt haben. Ja, aber es war soweit. Wir waren mit unserer Compounder GmbH und unseren Investoren beim Notar in Köln und haben nun endlich unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen und alle Unterschriften gesetzt. Mino, yes. Wie fandest du es?
Also es war ein sehr, sehr schöner Termin gewesen, vor allem deutlich, deutlich schneller ja vorbei, als wir alle gedacht haben, inklusive dem Investor, der sehr überrascht war. Nee, aber ich bin ganz happy, dass das jetzt tatsächlich endlich durch ist, weil wie du sagst, wir haben mehrfach verschieben müssen, teilweise unsere Schuld, meistens eher nicht unsere Schuld, was einfach wirklich daran liegt, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, da steckt so ein bürokratischer Aufwand an Dokumenten, an organisatorischem hintendran, dass man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hat. Also natürlich hatten wir von unseren Anwälten alle Verträge aufsetzen lassen, die so benötigt werden. Das ist Beteiligungsvertrag, Gesellschaftervereinbarung, Gesellschaftsvertrag und so. Allerlei Krams, der halt neu gemacht werden muss, weil dann halt viel Input auch von den Investoren kommt, was deren Rechte, Pflichten etc. angeht, was wir für Rechte und Pflichten haben. Ja, das muss ja alles nochmal festgehalten werden. In der Regel hat man das noch nicht in so einem Umfang in seinen Gesellschaftsverträgen und Gesellschafterverträgen drin, wenn man gründet, weil man es einfach quasi zu dritt gemacht hat und jetzt sich da auch nicht so krass einschränken möchte. Das heißt, da kommt immer viel rein. Das wurde alles schön gemacht und dann muss aber natürlich immer wieder gegengeprüft werden. Man hat quasi die erste Version von unseren Anwälten den Investoren zugeschickt. Die Investoren lassen das von ihren Anwälten prüfen. Die kommen dann zurück wieder mit irgendwelchen Rückmeldungen, wo was angepasst werden muss. Dann müssen wir das erstmal abklären mit unseren Anwälten, ob das gut oder schlecht ist. Die passen das dann entsprechend an. Wir müssen das dann wieder den Investoren schicken, die das gegenprüfen, ob das soweit stimmt und so weiter und so fort. Und ihr könnt euch sicherlich ausmalen, dass gerade so diese Anwaltsarbeit nicht zwingend direkt am nächsten Tag dann erledigt wird. Und wir haben mitunter halt 9-10 Tage immer mal so dazwischen gehabt, die das gebraucht hat, bis wir Feedback bekommen haben, was das Ganze halt wirklich weit nach hinten geschoben hat. Ursprünglich, und so hatten wir es ja, glaube ich, auch im Podcast angekündigt gehabt, war der Termin mal für den 10.3. angedacht. Und jetzt hatten wir am Freitag, vergangenen Freitag, also den 31.3., wirklich final den Termin, also 21 Tage später.
Genau, und da kann man ja auch dazu sagen, dass wir einen Tag vorher, also am 30.3., abends sogar noch gebankt haben, ob das überhaupt stattfinden kann oder nicht.
Ja.
Weil wir ja auch noch das Problem mit den Vollmachten hatten. Du hast ja gerade angesprochen, es war nur ein Investor da von unseren dreien. Die anderen beiden, auch durch natürlich die Location bedingt, konnten an dem Termin nicht persönlich teilnehmen und haben sich mit einer Vollmacht sozusagen entschuldigt und haben gesagt, pass auf, ihr seid vertretungsberechtigt für uns hier zu handeln.
Genau.
Und dann gab es aber in der Vollmacht selbst einfach ein, zwei, ja, nicht ganz klar formulierte Sätze, die dann irgendwie nicht richtig beschrieben haben, um welchen Umstand es geht, also Finanzierungsrunde, sondern diese Vollmacht hat eher darauf abgezielt, dass bestehende Gesellschafter, die dann zum Beispiel bei einer Gesellschafterversammlung oder ähnlichem nicht dabei sein können, dass die quasi da vertretungsberechtigt, beziehungsweise wir vertretungsberechtigt sind für sie.
Genau.
Genau, und das hat dann quasi dazu geführt, dass wir trotzdem den Termin, Gott sei Dank, abhalten konnten, trotzdem alles fertig machen konnten, aber jetzt im Nachhinein die beiden Investoren sozusagen vom Notar nochmal eine Vollmacht rückwirkend an unseren Notar schicken müssen.
Genau, also beziehungsweise die machen das dann nicht über eine Vollmacht, sondern die beurkunden nachträglich bei ihrem Notar das, was wir jetzt quasi gemacht haben. Und das ist natürlich insofern ärgerlich, weil doppelte Kosten auch gekommen sind, weil schon die Ausstellung der Vollmacht muss ja notariell beurkundet sein, das kostet Geld. Und jetzt müssen sie halt nochmal hin. Das war sehr ärgerlich und das Blöde daran ist, dass, also man merkt daran wieder, wie pedantisch manchmal Anwälte sein können. Denn auch Notare sind Anwälte und die prüfen natürlich die Verträge auch gegen. Das war auch nochmal so ein kurzer Schock gewesen, wo wir generell nicht wussten, ob wir unseren Termin reißen oder nicht, weil einfach zwei Tage vorher vom Notar dann noch eine Änderung durchkam und das dann schnellstmöglich innerhalb einer wirklich sehr kurz gesetzten Frist dann nochmal vom Investor abchecken zu lassen, hatten wir ein bisschen Glück gehabt, Gott sei Dank, ja, dass es dann halt auch stattgefunden hat, aber bei so manchen Änderungen, das sind dann so Formulierungen etc., die wir dann auch nochmal mit unseren Anwälten haben gegenchecken lassen, wo dann auch unser Anwalt gesagt hat, so, ja, okay, man merkt, da ist so halt, da sitzt jemand, der halt einfach dann irgendwas auch finden möchte sozusagen. Und man, klar, es ist immer gut, wenn man irgendwie komplett 100% abgesichert ist, aber wir wissen ja beispielsweise auch aus wohlgehütetem Geheimnis sozusagen, dass die Vollmacht, die wir genutzt haben, in anderen Fällen auch durchgegangen ist, wo der Notar dann keine Probleme damit hatte. Das heißt, das ist auch da wieder, wie im gesamten deutschen bürokratischen System, abhängig davon, wer gerade vor dir sitzt. Ne? Wie bei einem Sachbearbeiter beim Arbeitslosengeld. Den kann es interessieren oder den kann es nicht interessieren. Und wir hatten halt einen Notarassessor, der sehr, sehr pingelig war. Ja, und das hat uns auch noch mal wirklich fast eine schlaflose Nacht gegeben, wie du sagst, weil wir wirklich den...
Nicht fast.
Oder ja, hat uns eine schlaflose Nacht gebracht, weil wir wirklich den Abend vorher nicht wussten, ob das dann stattfinden kann oder nicht. Beziehungsweise ist natürlich auch entsprechend unangenehm war, das dann den Investoren zu kommunizieren, also den beiden, die halt dann nicht vor Ort sind, weil die natürlich davon ausgegangen sind, dass das dann so durchgeht. Aber die haben auch alle Verständnis dafür. Und das kann passieren. Es ist halt einfach nur ärgerlich und es zieht halt alles noch weiter raus, weil hätte jetzt alles geklappt am Freitag quasi, wären wir vertreten gewesen oder wären wir bevollmächtigt gewesen, die Unterschriften quasi zu setzen für die beiden, dann wäre jetzt am Montag alles offiziell rausgegangen ans Handelsregister und so weiter und so fort, wäre alles in die Wege geleitet worden. So muss der Notar nochmal warten, bis er von den beiden Investoren die notariell beglaubigte Abschrift bekommt. Und dann kann es alles in die Wege geleitet werden. Das heißt, das verzögert sich im besten Falle 2-3 Tage, im blödesten Fall halt nochmal eine Woche oder so, bis das Ganze dann halt auch offiziell im Handelsregister eingetragen ist. Ja, das ist so ein bisschen das Blöde.
Ja, das war ärgerlich, aber also sowas kann passieren. Und deswegen erzählen wir das ja auch hier, dass die Leute, die jetzt auch ein Startup selbst haben und vielleicht selbst mal in so eine Situation kommen, wo sie dann vielleicht mit mehreren Investoren hantieren und zusammenarbeiten, wenn sowas aufkommt, dann genau. Checkt das auf jeden Fall doppelt und.
Fragt einfach den Notar, den ihr nutzt für die Vollmacht. Genau. Und dann ist alles okay. Wir haben gedacht, okay, wir können uns ja darauf verlassen, weil wir die von einem anderen Notar sozusagen haben, dass das dann auch durchgeht. Aber bekommt eure Dokumente einfach direkt von dem Notar her, bei dem ihr arbeitet, dann umgeht ihr diesen Stress.
Ja. Ja, und checkt einfach nochmal alles doppelt. So. Ja. Und ich meine, das war ja auch das Einzige, was wir hätten nochmal überdenken müssen. Alles andere war ja nicht wirklich unsere Schuld, warum es dann immer verschoben wurde. Aber trotzdem stehst du natürlich auch deinen Investoren gegenüber so ein bisschen in der Pflicht, dass das alles richtig läuft, dass du auch Bescheid weißt. Und wir haben ja Tag und Nacht gearbeitet. Also wir haben ja so viel gemacht, an allen Fronten kommuniziert, um das ordentlich über die Bühne zu bringen. Also wir haben uns da ja wirklich auch Mühe gegeben.
Ja, klar.
Das haben aber auch die Investoren gemerkt. Deswegen war das für die auch am Ende, glaube ich, kein Problem. Da wollte ich noch kurz drauf eingehen, weil das ja jetzt ein bisschen trocken Bürokratiezeug war. Was ich sehr schön finde jetzt im Nachgang, wir hatten ja mit jedem Einzelnen, gut außer den aus Berlin, wirklich dann nochmal ein Zusammentreffen und einen schönen Abend mit Abendessen mit dem einen Investor im Vorfeld, mit dem anderen Investor direkt nach dem Notartermin. Ja. Haben mit dem auch so ein bisschen im Brauhaus Zeit verbracht und den auch so ein bisschen kennengelernt, also beide.
Mhm. Persönlich dann nochmal.
Ja. Persönlich, genau. Genau. Und man hat einfach da nochmal gemerkt, wie, also, dass wir haben großes Glück mit unseren Investoren. Absolut. Das sind alles super kompetente und nette Leute, die an uns glauben, die an Compounder glauben, die das Geschäftsmodell verstehen und mit denen wir auch wirklich super auskommen. Also ich war wirklich begeistert von allen oder bin super begeistert von allen und man kann mit denen auch super kommunizieren, total unkompliziert. Und ja, ich freue mich auf die weitere Reise jetzt, weil ich glaube, und wir wissen ja, dass auch jetzt in der nächsten Zeit einiges noch ansteht. Und ich glaube, da sind unsere Investoren auch heiß drauf und freuen sich auf die gemeinsame Zeit. Haben sie ja auch mehrmals erwähnt. Und ich glaube, sowas sollte man auch hören, ne, bevor dann so der richtige Start losgeht. Finde ich irgendwie schön, ja, wenn so ein Investor eine Unterschrift setzt und sagt, jetzt geht's los, Leute, ich freue mich drauf. Ja. Das finde ich total schön. Ja.
Und das war das Erste, was er gesagt hatte, ne, als wir beim Notar reinkamen. Ne?
Ja, und wir sind ja ein Team sozusagen jetzt. Genau. Ne? Wir sind ja eine Familie. Und ja, deswegen, das hat mich sehr, sehr freudig überrascht.
Absolut. Und das ist halt vielleicht auch nochmal so ein kleiner Hinweis an euch. Das hatten wir aber, glaube ich, auch bereits schon genannt, aber schadet ja nicht, das nochmal zu wiederholen. Nicht nur im Gründerteam muss es harmonieren, sondern auch, was die Investoren angeht. Ja, also man muss auch menschlich mit denen gut auskommen können. Und wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr in irgendeiner Folge schon mal berichtet gehabt, dass wir ja auch einen mal etwas eher unangenehmeren Termin, als wir noch auf Investorensuche waren, hatten, wo wir danach alle so ein bisschen Bauchschmerzen hatten, weil wir gedacht haben, okay, das hat nicht so harmoniert. Ja, das passt menschlich nicht. Wäre natürlich cool dann zu sagen, ja, man hat den XYZ, ne, als etwas größeren Namen gegebenenfalls mit dem Portfolio drin, am Cap-Table, wie man so schön sagt. Aber mit den Leuten muss man ja auch am Ende dann arbeiten. Und vielleicht nicht nur ein halbes Jahr oder so. Ne? Und deswegen auch da sollte man gucken, dass das menschlich passt. Und da haben wir überragende Leute gefunden, denen wir sehr, sehr gut auskommen und wo wir uns alle, inklusive der Investoren selbst, auch wirklich auf die Zusammenarbeit freuen und da auch was Schönes, glaube ich, draus bauen können. Definitiv.
Ja, Mino, im zweiten Teil von unserem Hauptthema wollte ich nochmal auf deinen, ja, sag mal, Bereich bei uns in der Firma eingehen.
Ja.
Weil du uns ja regelmäßig Updates zeigst der Plattform. Du hast dich ja jetzt quasi irgendwie auch 2-3 Wochen vergrochen und bist nicht wirklich ans Handy gegangen, sondern hast gesagt, lasst mich in Ruhe. Ich mache neben den Investorengeschichten wirklich mal Plattformoptimierung und hast ja wirklich einige, ich sag mal, nicht nur Design, sondern auch im Hintergrund technische Änderungen vorgenommen.
Ja.
Und ich finde es mega schön, sieht super aus, Dankeschön. Super modern, es wird jeden Tag wirklich einfach besser, es war vorher schon gut, aber es wird jetzt einfach noch besser und noch attraktiver, einfacher zu nutzen und genau das ist ja an der Plattform das Ding, das ist ja ein lebendes Dokument, wie man schön sagt, es wird sich ja immer weiterentwickeln, aber wie hast du, also erstmal, warum hast du das so gestartet und wo soll es noch hingehen, vielleicht nimmst du die Leute mal mit.
Ja, klar, gerne. Also, wie ihr wisst, wir sind ja jetzt schon etwas länger am Markt. Das ist jetzt dann in einem knappen halben Jahr sind wir ungefähr 3 Jahre mit der Plattform am Start. Sind ja ganz klein gestartet mit nur einer Hochschule. Das hat sich ja mittlerweile super verändert. Und das ist genau die Sache. Über die Jahre kommen halt immer mehr Funktionen drauf, weil halt mehr Hochschulen andere Sachen benötigen. Und das ist dann einfach wie so ein Haufen dreckiger Wäsche, den man einfach nicht wäscht. Ja, so einfach mal draufwerfen, so, ja, ich kümmere mich die Tage dann drum. Ja, das so. Und irgendwann ist der Haufen so groß, dass du weißt, das passt nicht mehr in eine Waschmaschine rein. Geht mir dann irgendwann so. Und genauso war das mit der Plattform. Ich wollte immer eigentlich dazwischen mir Zeit nehmen, um mal wieder ein bisschen das Interface zu optimieren, weil wenn du einfach nur neue Sachen draufpackst, dann heißt das nicht zwingend, dass das dann auch vom User Flow, wie man das so schön nennt, von der User Journey, also wie ein Nutzer sich auf der Plattform bewegt und wie einfach oder schwer es ihm oder ihr ist, quasi von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und das wollte ich eigentlich immer wieder machen, aber dann hatten wir einfach massivst keine Zeit. Wir haben ja wirklich so viel zu tun gehabt, so viel Arbeit, was ja gut ist für uns, ja, dass ich da nie dazu kam. Wir aber jetzt dann wirklich an einem Punkt angekommen sind, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr, wir müssen jetzt mal wirklich alles ein bisschen optimieren. Und habe dann gesagt, okay, ich nehme mir mal 2 Wochen Zeit, um einmal die Plattform designtechnisch, also was die Oberfläche angeht, anzupassen. Das heißt, wir haben einmal man könnte es fast ein Rebranding machen. Also ich meine, klar, unser Name ist geblieben, aber wir haben unsere Farben geändert. Wir haben ein bisschen die Visualisierung der Hochschul- und Studiengangsprofile angepasst, dass das alles noch ein bisschen schicker, noch ein bisschen moderner aussieht. Einfach, weil sich natürlich auch in 3 Jahren viel ändert. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir... Also sie war schon, wie du sagst, sie war schon sehr schön vorher, sie war schon sehr modern, aber man muss halt auch mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit und das haben wir quasi, oder das war so ein bisschen die Idee dahinter und im Hintergrund natürlich versuchen wir weiterhin, weil halt eben wir einen stetigen Zulauf haben an Hochschulen, auch da die Funktion zu optimieren, alles von der, ich sag mal, von der Geschwindigkeit her auch zu optimieren, von den Datenbankzugriffen. Wir müssen ja auch dann und wann unsere Datenbank insofern aktualisieren, dass wir zweimal im Jahr, das kennst du ja, ne, zweimal im Jahr quasi so eine offizielle Pressemitteilung, nenn ich es mal, von der Kultusministerkonferenz bekommen, wo dann draufsteht, keine Ahnung, dieses und jenes Zeugnis aus Ghana ist offiziell nicht mehr anerkannt oder dieses und jenes Zeugnis aus dem Land ist jetzt, führt jetzt hier dazu, dass man zum Studium zugelassen ist und sowas. Diese ganzen Sachen müssen wir hier anpassen, weil wir ja versprechen, dass wir automatisiert Zulassungsprüfung machen. Und dieser ganze Kram läuft ja quasi im Hintergrund weiter und wir wollen halt stetig daran arbeiten, die Seite, jetzt die Plattform so optimal wie möglich für die Nutzer zu machen, weil wir haben die ganze Zeit eben mit den Funktionen und so, sie so optimiert wie möglich für die Hochschulen gemacht. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es auch auf der Nutzerseite so einfach und so selbsterklärend, so intuitiv wie möglich ist. Das ist so ein bisschen die Idee.
Definitiv. Und ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich sitze dann da und mache den ganzen Tag Vertrieb und denke mir nichts Böses, gehe auf die Seite und es sieht alles normal aus. Ja. Und dann schreibt mir Mino, guck dir mal die Seite an. Und ich mir, die Seite ist eigentlich den ganzen Tag offen. Ich bin ja drauf, was soll ich denn da sehen? Ja, lösch mal deinen Verlauf, also aktualisiere mal die Seite. Ja. Und dann mache ich das und zack, ist plötzlich eine ganz andere Seite vor mir. Und ich denke mir, wow, ja. Und als ich die aber dann gesehen habe, auf den ersten Blick war ich verliebt. Also super, super gemacht. Tolle Farben, tolles Design, stimmig. Die Hochschulprofile sehen super aus. Man kann sich super orientieren. Also gefällt mir sehr, sehr gut.
Freut mich.
Und ja, auf jeden Fall riesige Arbeit, die du da geleistet hast. Genau, und es geht ja noch weiter. Mhm. Deswegen schaut es euch auf jeden Fall mal an, Leute. Das ist echt toll gemacht. Und falls ihr jemanden kennt, der studieren will, der findet sich jetzt noch leichter zurecht.
absolut.
Mal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Genau, nee, aber ich bin guter Dinge, dass das immer weitergeht. Und ich meine, wir haben ja dieses Jahr noch große Projekte vor uns mit großen Tools, die ja auch drauf sollen. Deswegen, das war, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, den du jetzt gewählt hast.
Ja.
Weil man dann diese Tools dann darauf abstimmen kann.
Ja.
Genau. Freue ich mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf. Ja, vor allem, es soll ja, also die Idee dahinter soll ja wirklich sein, dass wir es konstant weiter optimieren für jemanden, der auf die Plattform kommt, sich so einfach wie möglich zurechtzufinden und halt eben sich auch wohlzufühlen. Ne? Also so ein Design und so ein Userflow über durch ein System durch soll halt wirklich so einfach und so intuitiv wie möglich sein, dass man eben im besten Fall nicht irgendwie den Live-Chat aufmachen muss, um zu fragen, wie funktioniert das eigentlich? So, das soll alles selbsterklärend sein. Und daran müssen wir immer selbst arbeiten, weil das haben wir gemerkt über die Jahre, guckt man so eher aus dem internen Blick da drauf. So, ist auch selbstverständlich für uns, ne? So, ist selbsterklärend. Und man muss immer so ein bisschen halt auch darauf hören, wenn man denn mal Feedback bekommt, ne? Wie man das Ganze entsprechend anzupassen hat. Klar, man muss auch da differenzieren, wenn jetzt einer von 10.000 sagt, irgendwie verstehe ich das nicht, dann ist das was anderes, wie wenn 6.000 von 10.000 das sagen. Aber trotzdem sollte man natürlich immer wieder gucken, dass das Ganze so optimal wie möglich läuft. Ne?
Ja, Leute, wir halten euch auf dem Laufenden. Die nächsten 2 Wochen werden auch wieder spannend.
Ja, absolut.
Ich freue mich schon auf die nächste Folge, um wieder mehr zu erzählen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in das Weltgeschehen über und gucken uns an, was so passiert ist.
Natürlich.
Was ist passiert?
Ja, in den letzten paar Wochen ist natürlich viel passiert, denn wenn ihr euch recht erinnert, hatten wir in der letzten Folge gar kein, was ist passiert. Wir hatten ja eine Gastfolge, das heißt, wir reden jetzt über 4 Wochen und dann ist es natürlich super, super schwer, sich rauszupicken, was so die wichtigsten Themen waren. Wir haben aber eine kleine süße Auswahl für euch vorbereitet, starten aber selbstverständlich wie immer mit dem leider weiterhin anhaltenden Krieg gegen die Ukraine. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Putin hat jetzt offiziell den Westen als existenzielle Bedrohung deklariert. Er hat eine große öffentliche Ansprache quasi, Lage der Nation könnte man das nennen, wo er das entsprechend auch dem russischen Volk publiziert hat. Sie sehen sich generell als Opfer, vor allem wegen der gegen sie gerichteten Sanktionen, ne, die das Land wirtschaftlich sehr schwer treffen. Also sie merken das schon, auch wenn sie so über die, ich sag mal, chinesische Hintertür natürlich sich ein bisschen was offen lassen. Was ich ganz spannend fand, ist, dass der belarussische Machthaber Lukaschenko, der ja eigentlich sehr pro-russisch und ne, ein guter Putin-Freund ist, sich für eine Waffenruhe und eine sofortige Friedensverhandlung eingesetzt hat, was Russland aber wirklich direkt vom Tisch gewischt hat und gesagt hat, dass die militärische Spezialoperation, wie es ja weiterhin genannt wird, weitergehen wird. Ein paar Zahlen hier. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind laut der UN mehr als 8.400 Zivilisten getötet worden. Und mehr als 14.000 Zivilisten haben schwere Verletzungen erlitten. Das sind nur die in Anführungszeichen offiziellen Zahlen. Ne? Die Schwarzziffer, Dunkelziffer wird deutlich höher sein. Und was jetzt auch noch ganz frisch reinkam, vor 2 Tagen hat der IWF, der Internationale Währungsfonds, ein Kreditprogramm in Höhe von 15,6 Milliarden US-Dollar gebilligt für die Ukraine, um auf der einen Seite natürlich Aufbaumaßnahmen, aber auf der anderen Seite eben auch Kapital zur Verfügung zu stellen, um weiter sich verteidigen zu können. Ja. Also ihr seht, das geht leider weiterhin munter weiter und ja, wir alle hoffen, dass das bald oder mehr so zeitig wie möglich eben zu einer anderen Situation kommt, ein bisschen Frieden wieder einkehrt. Ne?
Ja, dein erster Punkt, Russland erklärt den Westen offiziell als existenzielle Bedrohung. Mhm. Ich meine, gut, er hat jetzt halt auch vor dem kompletten Westen und noch vielen anderen Ländern ja auch einen Haftbefehl vorliegen. Ne?
Ja,
also er kann auch, ich meine, er würde wahrscheinlich auch nirgends mehr hinreisen, aber er darf auch gar nicht mehr jetzt offiziell. Also er ist jetzt halt offiziell ein weltweit gesuchter Kriegsverbrecher.
Ja.
Genau, also man sieht, es wird irgendwie auch immer schwieriger.
Mhm.
Auf der anderen Seite fragt man sich, ob das so gut ist, ne?
Ja.
Ob man das dann nicht doch irgendwann eskaliert. Aber ja, ich hoffe nicht und ich hoffe, dass das Ding bald zu Ende ist.
Ja, ich auch.
Ja, gehen wir auf die andere Seite zum Erzrivalen von Russland und zwar nach Amerika, in die USA. Donald Trump wird verklagt. Das ist der erste Ex-Präsident der US-Geschichte, der sich einem Strafverfahren stellen muss. Die Staatsanwaltschaft in New York hat jahrelang ermittelt und jetzt eine Grand Jury eingesetzt, die für eine Anklage stimmte.
Ja.
Die Anklageschrift ist noch unter Verschluss. Daher sind Details nicht bekannt. Wir wissen ja, es gab, keine Ahnung, Steuerbescheide, die irgendwie nicht nachgereicht wurden oder auch sehr, sehr, ich sag mal, geheime Dokumente, die in Privathäusern verschwunden sind. Das war ja alles immer mal wieder in den Nachrichten. Man wusste ja aber nie, stimmt das nicht. Es geht um Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellern, die im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen. Also das ist auch noch im Raum.
Mhm.
Und Trump selbst spricht natürlich von politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung, weil das ja auch wirklich ein sehr, sehr kritischer Zeitpunkt jetzt ist.
Absolut.
Nächstes Jahr ist wieder US-Wahl und er ist ja immer noch im Rennen als Kandidat für die Republikanische Partei.
Mhm.
Genau, und da wird sich wahrscheinlich jetzt noch einiges tun. Bin mal gespannt, ob er tatsächlich verurteilt wird oder ob das jetzt auch wieder nur so ein bisschen Zeit schinden ist. Mal sehen. Also ich glaube, Grund genug gibt es dafür,
auf jeden
was man
Fall.
So mitbekommen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich bin vor allem mal gespannt, wie lange es dauert, weil das zieht sich ja ganz oft, solche Verfahren. Ne? Ja, und wie das jetzt wirklich die Wahl dann am Ende beeinflusst oder nicht beeinflusst. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Was auch ganz spannend ist, ist, dass jetzt final feststeht, dass Finnland NATO-Mitgliedstaat wird. Denn die Türkei hat der Mitgliedschaft zugestimmt. Kurz davor war das auch Ungarn, die entsprechend das Go gegeben haben. Es hat also nur noch an der Türkei gehakt sozusagen. Es folgen noch ein paar technische Schritte, bis die finale Aufnahme erfolgt. Die gelten aber eigentlich nur so als Formalia. Weshalb beispielsweise eine Aufnahme dann bereits beim NATO-Außenministertreffen am kommenden Dienstag und Mittwoch besiegelt werden kann. Also das dürfte dann recht schnell in trockenen Tüchern sein. Was hier ganz spannend ist, und das ist ja weshalb das teils kritisch und teils interessant aufgenommen wurde, Finnland teilt sich ja eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Also es ist ein direktes Nachbarland von Russland. Und Finnland wollte eigentlich immer neutral gelten, aber durch den Angriffskrieg haben sie sich dann final dazu entschlossen, NATO-Mitgliedstaat zu werden. Also Putin hat quasi genau das Gegenteil ausgelöst von dem, was er eigentlich wollte, nämlich dass jetzt ein Mitgliedstaat mehr der NATO beigetragen ist, der eine direkte Grenze mit Russland teilt. Eigentlich wollten ja Finnland und Schweden gleichzeitig aufgenommen werden, aber bei Schweden blocken Türkei und Ungarn noch, was unter anderem daran liegt, dass die Türkei unbedingt möchte, dass in Schweden ein paar dort als Nicht-Terroristen geltende Kurden, ja, die von der Türkei immer als die Rechtsradikalen sozusagen angesehen werden, ausgeliefert werden und dass sie zumindest quasi radikaler gegen diese vorgehen. Schweden möchte das eigentlich nicht und solange das nicht geklärt ist, blockt Türkei, weil es müssen ja alle NATO-Staaten zustimmen, damit ein weiterer Staat aufgenommen wird. Mal sehen, wie sich das entwickelt.
Ja, ist super spannend, ne? Mhm. Also jetzt ist die NATO ja noch näher an Russland rangerückt eigentlich, wirklich Grenze zu Grenze. Eigentlich ist ja genau das, was Putin nicht wollte.
Ja.
Aber ich kann Finnland super verstehen, ne? Also ja, jetzt absolut. Haben die halt echt eine große Macht hinter sich und sehen sich wahrscheinlich schon geschützt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall krass. Also was auch sowas dann auslöst, ne?
Ja, klar.
Im Weltgeschehen.
Ja. Also ich meine, es hätte ja auch niemand gedacht, dass wirklich Russland einfach in die Ukraine einfällt. So, und wenn du kannst dich dann ja auch nicht darauf verlassen, dass die dann sagen, ja, aber bei Finnland laufen wir nicht rein. So, das ist jetzt nur die Ukraine. Weil Finnland, wenn man sich das mal historisch anguckt, auch mal kurzzeitig Teil der Russischen Föderation war, beziehungsweise des Großrussischen Reiches vor der Sowjetunion sogar noch. Mhm. Aber dann sich halt quasi losgelöst hat davon. Und je nachdem, wie Putin da wieder Geschichtsauslegung betreibt, könnte ich auch sagen, ja, war ja auch mal Teil von uns, also können wir da auch einlaufen. Also das kann ich schon sehr gut verstehen, ja.
Ja, ihr seht, was in der politischen Welt so passiert, ist auf jeden Fall extrem spannend. Ne? Mhm. Da bewegt sich ja alle paar Wochen immer einiges und produziert große Schlagzeilen. Aber auch in der Wirtschaft ist wieder einiges passiert. Mhm. Der erste Punkt hier geht es um Deutschland. Im Schnitt geben Deutsche für die Miete 25% ihres Einkommens aus. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dann ist es sogar mehr als 25%. Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ein Viertel des Einkommens geht auf die Miete oder geht für die Miete drauf. Und das musst du dir mal, also man muss sich das mal klar machen, viele arbeiten ja nicht von zu Hause aus, ja. Mhm. So ein Chirurg oder klar, verdienen auch ganz gut, aber Handwerker oder sonstige, die können kein Homeoffice machen, die müssen ja dann nach draußen gehen. So, das heißt, die meiste Zeit verbringen sie gar nicht zu Hause.
Ja.
Das meiste Geld geht aber ins Eigenheim sozusagen. Deswegen ist das schon sehr, sehr viel. Also ich finde ich sehr, sehr viel. Aber klar, steigende Mietpreise, dann Inflation, Gehalt geht aber nicht mit hoch, dann summiert sich das.
Ja, klar.
Gute Nachricht allerdings, dass die Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken ist. Wir sind ja jetzt mit Deutschland eigentlich immer sehr, ich sag mal, nah an der Vollbeschäftigung dran. Mhm. Ne? Gibt immer ein paar, die arbeitslos sind, aber selbst diese Zahl ist jetzt gesunken, was ja eigentlich auch nach Corona jetzt nochmal eine gute Nachricht ist.
Ja.
Trotz sinkender Energiepreise ist die Euro-Kerninflation allerdings auf Rekordniveau, was ja auch interessant ist, ne?
Ja.
Also da bin ich mal gespannt, wann die wieder runtergeht.
Ja.
Und auch ganz interessant finde ich, dass Italien diese neue künstliche Intelligenz ChatGPT wegen Datenschutzverstößen gesperrt hat.
Ja.
Und da muss man sagen, in anderen Ländern wird in Schulen und Universitäten ChatGPT zugelassen und wird gesagt, müssen wir verwenden, weil machen die Schüler und Studenten sowieso, können wir gar nicht verhindern, deswegen wir müssen mit im Lauf der Zeit gehen. Andere Länder verbieten es komplett. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer am Ende da besser wegkommt.
Mhm. Ne? Ja, ich meine, Italien verweist in dem Fall tatsächlich auf die Datenschutzgrundverordnung, was bedeutet, dass die anderen EU-Staaten höchstwahrscheinlich ziemlich schnell nachziehen werden und das theoretisch, wenn sie sich an ihre eigenen Gesetze halten sozusagen, ne, auch machen müssten, weil da eben von Nutzern nicht erlaubte Daten halt eben erfasst werden und halt nach Amerika transferiert werden, weil es halt ein amerikanisches Unternehmen ist. Ne, für jeden, der sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass das eigentlich nicht erlaubt ist. Ja. Ist halt eine Frage, wie damit jetzt umgegangen wird, beziehungsweise wie OpenAI halt am Ende damit umgeht, weil sie ja, ist ja ihr Baby, Microsoft gehört es ja mittlerweile auch teilweise, ja.
Ja.
Von daher, die müssen sich ja eigentlich darum kümmern, dass das Ganze datenschutzkonform gemacht wird und wenn das wieder datenschutzkonform ist, dann wird es auch wieder freigemacht, ne?
Ja, ja, finde ich aber interessant, weil quasi im gleichen Zuge andere Länder gesagt haben, wir müssen das da einbauen, da einbauen. Viele von unseren Hochschulen das auch gepostet haben, dass sie das toll finden und dass damit gearbeitet werden sollte. Mhm. Aber ja, wenn das jetzt sich wirklich so rausstellt, dann hast du recht, muss ja nach europäischem Recht das für alle erstmal gesperrt sein.
Ja.
Gut, gehen wir zur nächsten und letzten Kategorie.
Natürlich.
Was treibt euch um?
Ja, und wie ihr wisst, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das meine absolute Lieblingskategorie. Jetzt sind wir ja nur wieder zu zweit, das heißt, es geht etwas flotter. Nevertheless überlasse ich natürlich wie dir den ersten Redebeitrag, meine Liebe. Von daher, Paula, was treibt dich denn aktuell so um?
Ja, kommen wir von künstlicher Intelligenz und gehen da genau auch wieder hin. Und zwar, also unabhängig von dem, was ich jetzt gleich sage, was jetzt die letzten Tage aufgekommen ist, treibt mich ein ganz bestimmtes Thema wirklich um. Wir haben ja vor ein paar Tagen die Meldung erhalten, dass Elon Musk, unser Freund, und über 1000 Tech-Giganten einen offenen Brief geschrieben haben und veröffentlicht haben, in dem sie vor KI warnen. Mhm. Ne? Und zwar mit dem Hintergrund, dass gerade OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, Microsoft, aber auch Google ein Kopf-an-Kopf-Rennen momentan haben und führen, dass mit dem Hintergrund, dass man sich quasi als Vorreiter in dem Markt künstlicher Intelligenz positioniert und da auch Marktführer wird.
Ja.
Das führt aber dazu, dass man unkontrolliert und quasi fast im Wahn versucht, besser zu werden und eine bessere künstliche Intelligenz zu bauen, was vielleicht am Ende dann echt gefährlich werden kann, weil man dann Dinge erschafft, die man nicht mehr kontrollieren kann. Davor warnen Elon Musk und Co.
Ja.
Deswegen die Bitte, also in dem offenen Brief wird geschrieben, bitte setzt 6 Monate die Forschung und Entwicklung aus, setzt euch zusammen, legt Regeln fest, nach denen man spielen muss und nach denen man auch entwickeln muss und das quasi ethische Gedanken und gewisse Gefahren quasi ausgeschlossen werden. Das ist jetzt im Umlauf, wurde natürlich noch nicht beschlossen, aber das haben auf jeden Fall ganz, ganz viele sozusagen unterschrieben, haben gesagt, ja, das stimmt, das wird eine gefährliche Sache. Ich will mal weg von der Gefahr, das wollte ich jetzt nur sagen, weil das jetzt halt die Schlagzeile war. Mhm. Ich will mal aber weg von der Gefahr. Ich habe nämlich neulich auch ChatGPT genutzt, verstehe natürlich auch, wie das funktioniert, also in der Anwendung, ne, kann es anwenden und habe, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube, das war in irgendeinem Wirtschaftsmagazin, eine Auflistung von verschiedenen Webseiten gesehen, die, so wie ChatGPT auch, dir eine gewisse Aufgabe deutlich erleichtert. Sei es Video, sei es Voice-Over, sei es Bildkreation oder auch Texte oder auch Skripte für irgendwelche Filme oder sowas. Gibt es verschiedenste Programme, die dir in einem gewissen Lebensbereich wirklich weiterhelfen.
Ja.
Und dann saß ich plötzlich da und dachte mir, oh Mann, ich fühle mich irgendwie überfordert. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das rast alles an mir vorbei. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was es überhaupt da draußen gibt. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was mir denn in meinem vielleicht auch Berufsleben irgendwie weiterhelfen könnte, wovon ich aber überhaupt noch nichts gehört habe. Mhm. Obwohl wir ja immer quasi up to date sind und uns alles angucken und so, aber in dieser Bubble bin ich einfach auch überhaupt nicht drin. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was müsste ich denn jetzt lernen, um später dann nicht dazustehen und zu sagen, oh Mann, jetzt benutzen dieses Programm alle und ich kann überhaupt nicht mitreden, beziehungsweise kann es überhaupt nicht steuern. Also dieses Fear of Missing Out, was ich sonst eigentlich nicht habe, kam bei diesem Thema voll auf. Und das treibt mich um seit ein paar Wochen. Und jetzt wollte ich dich fragen, was man dagegen tun kann oder ob man das überhaupt ernst nehmen muss.
Also, ernst nehmen würde ich schon. Also, ich meine, jetzt nicht unbedingt den Brief, aber da wir ja jetzt, wie du gesagt hast, nicht unbedingt über die Gefahren reden, lassen wir das jetzt mal außen vor. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man es ernst nehmen sollte, sich mit solchen Tools zu befassen, einfach um auf der einen Seite zu sehen, was gibt es da? Also, welche Möglichkeiten habe ich, mein Leben quasi einfacher zu gestalten oder bestimmte Arbeitsprozesse einfacher zu gestalten. Aber auf der anderen Seite, und das ist das für mich auch Wichtige, zu sehen, wo denn auch noch die Schranken liegen. Denn das klingt alles immer so wunderbar und wundertoll. Und wenn man sich aber dann mal ein bisschen tiefer gehend damit beschäftigt, sieht man, dass wir halt eben auch einfach sozusagen noch nicht so weit sind. Ja, also wir haben ganz tolle Tools, die uns in bestimmten Bereichen super gut unterstützen können, aber irgendwann fängt es halt auch an, noch zu kränkeln, weil wir einfach noch in, also die künstliche Intelligenz im Generellen einfach noch in den Kinderschuhen ist. Also wir reden einfach noch von recht einfachen Tools, das ist eigentlich alles mit momentan noch sehr viel statistische Modellierung und so, also nicht wirklich intelligent an sich. Deswegen habe ich das eigentlich auch ein Problem mit dem Wort künstliche Intelligenz, so ein bisschen wie Richard David Precht, auch wenn ich mit ihm nicht in dem Bereich korreliere, was er von KI hält, aber er sagt ja auch, also von Intelligenz ist da noch nicht so viel zu sehen. Aber es ist einfach wichtig, meiner Meinung nach, heutzutage nicht den Überblick zu verlieren, auf der einen Seite. Was schwierig ist, super schwierig ist, auch für mich. Und ich meine, ich bin ja auch Tech interessiert, aber ich weiß auch nicht immer alle einzelnen Programme, die da so rauskommen. Aber ich finde, es ist wichtig, sich damit insofern zu beschäftigen, dass man eben sieht, was kann man machen, was kann man nicht machen. Also, dass das halt keine Allheilmittel sind und dass man immer noch beispielsweise bei Deepfakes, ja, so eine Sache, die ja so rumkursiert. Ich denke, jeder von euch hat das Bild von Papst Benedikt gesehen in dieser geilen Daunenjacke, woran man aber dann halt auch erkennen kann, wo da halt noch so kränkelnde Sachen sind, dass man sieht, dass da Artefakte im Bild sind, also dass die Kette nicht ordentlich ist, dass die Hand viel zu klein ist und sowas. Also es gibt so Sachen, auf die man halt einfach achten sollte oder dass man halt lernen sollte, damit umzugehen. Ich sag mal im Sinne der Medienpädagogik und dem Medienverständnis, dass man halt auch nicht auf so Sachen reinfällt. Und damit musst du dich beschäftigen. Also du musst dich beschäftigen, was diese Tools genau können, wie deren Ergebnis aussieht, wenn sie dann mal was gemacht haben, damit du auch sehen kannst, okay, das ist noch gar nicht irgendwie 100%, vielleicht noch nicht mal 90%, aber damit kann ich mit diesem Wissen auch schon andere Sachen sehr einfach erkennen und sehen, okay, das ist kein Originalbild, ne? Auch dieses Bild von Trump, wie er festgenommen wird, ne? War ja auch so ein Deepfake-Bild und so. Ne, dass man diese Medienkompetenz entwickelt, zu verstehen, was schaue ich mir da gerade an? Ist das was, was wirklich ein Foto ist oder ist das irgendwie generiert worden oder so? Deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen und das nicht irgendwie so abzutun.
Ne? Naja, das ist halt, es ging ja los mit ChatGPT und irgendwie danach kam dieser KI-Hype und alle haben irgendwie irgendwas entwickelt, ja, um, und das meinte ich ja vorhin, also gerade die großen Player auch möchten jetzt unbedingt das Beste und Tollste bauen und werfen ja auch Produkte auf den Markt, um einfach zu zeigen, das können wir jetzt, das können wir jetzt, und es ging plötzlich so los, ne? Vorher war das ja gar kein Thema. Und ich glaube auch, dass wir jetzt so langsam in diese Ära kommen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon so weit sind und über Intelligenz reden müssen und so, aber irgendwann werden wir da sein. Das ist ja klar. Ob es jetzt 50 Jahre sind, 100 oder 2 Jahre, irgendwann wird es passieren. Nur dieses Up-to-Date, also quasi, dass man nicht irgendwann dasteht wie unsere Großeltern und sagen, ich kenne mich mit dieser Technik einfach nicht aus, ja, das kann ich nicht, das können meine Enkel, so, ne? Ja. Und irgendwann geht es vielleicht uns genauso, weil das ja immer viel schneller und viel besser wird. Klar. Und ich würde da gerne irgendwie dranbleiben, nur ich weiß nicht mal, was ich suchen muss. Das ist auch mein Problem. Also ich weiß nicht mal, wo ich mich informieren muss, um dann auch sicherzustellen, dass das richtig ist oder auch irgendwie eine seriöse Quelle oder so. Ich kenne mich einfach zu wenig aus und denke mir, ich muss diese Tools ja auch gar nicht wirklich nutzen. Ich will nur wissen,
was es gibt.
Ja. Was gibt es überhaupt da draußen? Was nutzen Leute? Was ist denn überhaupt im Gespräch sozusagen?
Na, ne? Dann lass mir dir mal einen Tipp geben und auch unseren Hörern. Davon hatten wir ja schon mal gesprochen. Du kennst der Morning Brew, den Newsletter, den ich empfohlen habe. Ja. Die haben auch ein, zwei, drei weitere Varianten davon. Und zwar heißt einer Tech Brew. Und den habe ich auch abonniert. Und der wird auch täglich rausgeschickt, immer ein bisschen später als Morning Brew. Und da wird einmal so über die kompletten, was ist so gerade im Technologiesegment so in und worüber wird gerade gesprochen. Das war halt auch dann damals ganz viel über OpenAI, ne, mit ChatGPT etc. Da kriegst du immer so ein bisschen mit, was gerade so passiert. Also das sowas hilft natürlich, um so zumindest immer so ein bisschen up-to-date zu bleiben. Ne, das deckt auch nicht alles ab, aber da kriegst du zumindest die, ich sag mal, die Hypes mit, bevor sie im Mainstream-Fernsehen ankommen und so, ne? In Mainstream-News, ja.
Alles klar, super. Gucke ich mir mal an.
Gerne, ja.
Ja, Mino, zum Abschluss. Was treibt dich um?
Ja, wir haben ja in unseren aktuellen Themen gar nicht so wirklich besprochen gehabt, was gerade auch in Deutschland abgeht. Das war unter anderem auch ein kleiner Trick von mir, denn ich habe die Themen ja so ein bisschen zusammengestellt, damit ich unter anderem das nicht quasi verliere für mein Was treibt mich um?
Ich habe mich schon gewundert.
Hast dich gewundert, ne?
Ja.
denn ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen, aber wir hatten ja sehr lange Koalitionsausschuss gehabt. Ja, also diese Koalitionsgespräche, die jetzt in der vergangenen Woche irgendwie über 3 Tage und Nächte sich gezogen haben. Ne? Also wirklich sehr lange mit mit einer kurzen Unterbrechung von, dass der Teile des Koalitionsausschusses dann rüber nach in die Niederlande gefahren sind und sich da mit Martin Rutter, glaube ich, heißt der Präsident dort, oder niederländische Bundeskanzler sozusagen, um sich da zu besprechen. Und es ging da ja um massivste oder fundamental andere Ansichten, in wie man eben entsprechende Dinge anzugehen hat. Ob das auf der einen Seite der Klimaschutz ist und auf der anderen Seite beispielsweise die Klimawende. Na, wir haben es ja alle mitbekommen, wegen denen, dass ab nächsten Jahr eigentlich bei neuen Heizungen beispielsweise alle mindestens zu 60-65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Was de facto heißt, die einzige Technologie, die wir momentan haben, die das halbwegs abdecken könnte, sind Wärmepumpen. Die sind aber so teuer und so weiter und so fort. Da war ja eine riesen Diskussion. Und ich wollte einfach mal mit dir darüber quatschen, wie du das siehst. Ist das ein gutes Zeichen, dass es sich so lange gezogen hat und man zumindest am Ende ein Ergebnis hat? Ja, und nicht nach 3 Tagen rauskommt und sagt, ja, wir haben uns verstritten, man kommt zu nichts. Oder ist das eine schlechte Sache, dass wir halt an solchen oder über solche Themen quasi so lange streiten müssen in der Regierung? Und bis wir zu einem Ergebnis kommen, sozusagen. Also wollte ich erstmal von dir wissen, was du dazu denkst, bevor ich ein bisschen mit einhake und sage, wie ich dazu stehe. Ja.
Also 2 Punkte dazu. Erstens kommt es darauf an, was nachher für ein Ergebnis da ist. Ja, wenn es ein tolles Ergebnis ist, was alle glücklich macht und wirklich viel bewirkt, dann hat sich das gelohnt, auch so lange drüber nachzudenken. Wenn nachher keiner zufrieden ist, aber Hauptsache ist es irgendwie, sind irgendwie Kompromisse eingegangen worden und alle können irgendwie damit leben, aber es ist nicht wirklich geil, dann finde ich es nicht so gut. Und der zweite Punkt ist, dass wir haben ja die Ampelkoalition, das heißt, wir haben die SPD, die Grünen und die FDP, die quasi eigentlich, vor allem FDP und Grüne, fundamental anderer Meinung sind. Und ich meine, man hat das ja jetzt auch bei dem Beschluss von, also hat dann die FDP durchgebracht, ne, mit den E-Fuels, die anstatt komplett, ich glaube Elektro, ne, war's, die Autos dann gehen sollen, wurde ja auch von der FDP durchgesetzt und die SPD hat es auch irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, unterstützt, aber die Grünen waren überhaupt nicht happy. Ja? Also die Grünen sind dann angeblich durch Berlin gelaufen und waren sauer und enttäuscht, auch vor ihrer Wählerschaft. Und die FDP hat sich gefeiert, weil sie jetzt irgendwie den großen Coup gelandet haben. Aber die Lösung an sich ist ja nicht die optimale. Es ist halt irgendwie ein Schritt, aber es ist halt irgendwie auch nichts Wahres und nichts, also nicht halbes und nichts Ganzes so, ne? Weiß ich nicht, war ich auch nicht so ganz in der Thematik drin, habe ich halt nur aus diversen Politzeitungen auch irgendwie rausgelesen, dass halt in der Koalition das nicht wirklich toll gemacht wurde. Vor allem muss man auch sagen, wir haben ja auch bald wieder Bundestagswahl. Ja. So. Und jetzt ist die Frage, gegen wen tritt Olaf Scholz später an? Christian Lindner kannst du vergessen, die FDP wird niemals so groß werden bis dahin, dass Christian Lindner Bundeskanzler wird. Also ist der direkte Konkurrent Habeck.
Ja? Glaube ich zum Beispiel nicht.
Doch, Robert Habeck wird
Friedrich Merz ist der direkte Konkurrent.
Natürlich, aus der Opposition raus. Klar, ja, klar, CDU und SPD, aber in der eigenen Koalition wird Robert Habeck der nächste Kanzlerkandidat der Grünen. Da bin ich sicher, weil Annalena Baerbock hat ihre Chance gehabt. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Und ich glaube, in den Grünen gibt es auch nur ihn als Kandidaten momentan. So. Und dann ist die Frage, spielen die jetzt schon Sachen gegeneinander aus? Ja, ist das schon taktieren? Und dann muss ich sagen, ist so eine Abstimmung halt blöd. Weil das dann wieder so, wieder dieses Hauptsache ich, Hauptsache Partei, geblabla. Aber es geht nicht wirklich um das Ergebnis nachher.
Ja.
So, aber der Beschluss war ja, weiß ich nicht, was sagst du denn zum Beschluss?
Also grundsätzlich bin ich damit ganz, ganz zufrieden, was jetzt quasi dabei rauskam. Einfach, weil ich unter anderem der Meinung bin, dass man gerade da jetzt sehen konnte, dass die Ampelkoalition genau diesen Zwiespalt auch selbst darstellt, den die Gesellschaft quasi aktuell durchmacht. Denn du hast die Leute, die einfach brutal, egal zu welchem Zweck und mit welchen Mitteln, quasi den Klimaschutz so vorantreiben wollen, ne? Verbote und Einschränkungen und bla bla bla. Und du hast die anderen Leute, die eben sagen, ich möchte nicht so in meiner Freiheit eingeschränkt werden. Du hast Leute, die wollen, dass das Ganze sozial verträglich quasi auch abgewickelt wird. Du hast also genau diese 3 Parteien, die jetzt gerade regieren, sind so ein bisschen die Gemengelage, die wir auch in der Gesellschaft haben. Ja, also die sehr sozial fokussierten, die wirklich nur klimaschutzfokussierten und die, die sagen, wir müssen das Ganze irgendwie auch, ich sag mal, bürgerlich konzentriert, ja, mit Technologieoffenheit vorantreiben.
Marktorientiert.
Marktorientiert, genau. Deswegen finde ich, dass das, was jetzt als Ergebnis rausgekommen ist, eigentlich auch keine schlechte Sache ist, weil teilweise wurde der Beschluss zerrissen von manchen Zeitungen, von anderen Zeitungen aber wiederum super gelobt, ja. So, das heißt, sowieso musst du dir immer eine eigene Meinung bilden und nicht nur auf das hören, was so als Medienecho dabei rauskommt. Aber man sollte sich halt auch immer so ein bisschen vergegenwärtigen, dass die Regierung im Amt ist, weil sie vom Volke so gewählt wurde, auch mit dieser Distribution eben. Du hast viele Leute, die halt eben genau für diese Themen die Parteien gewählt haben und jetzt müssen die gucken, dass sie halt eben ihre Kompromisse so finden, dass das für jedes Lager abgedeckt ist, so wie es ja auch sein soll. Ja. Deswegen bin ich da mal gespannt, wie sich das einfach weiterentwickelt, vor allem wie du sagst, wir haben ja dann bald wieder Wahlen. Was bedeutet das jetzt effektiv noch ein Jahr richtige Regierungszeit ist, bis es dann gegebenenfalls wieder in den Wahlkampf übergeht? Und du hast was Spannendes gesagt, was ich eigentlich gar nicht so jetzt in dem Treib mich um forciert hätte, aber findest du es nicht spannend, dass die Grünen sich das überhaupt rausnehmen, einen Kanzlerkandidaten zu stellen? Weil wenn man sich zum Beispiel die letzte Bundestagswahl anguckt, war zwischen FDP und Grünen keine 2% Unterschied, ne? Aber die FDP hat keinen Kanzlerkandidaten gestellt.
Ja, aber jetzt momentan sind es ja keine 2% mehr. Also
klar.
Ich muss ja leider sagen, es tut mir leid für dich, aber die FDP ist ja sowas von hart abgestürzt in diesem Jahr. Alle Landtagswahlen komplett verkackt.
Ja.
Also die werden in der nächsten Bundestagswahl, schätze ich, ne, nicht eine große Rolle spielen. Die werden auch nicht in die Regierung kommen, glaube ich nicht. Werden wir sehen, welche Koalitionen dann geschlossen werden. Ne? Aber ich glaube auch zum Beispiel Schwarz-Gelb oder so wird nicht zustande kommen. Ist mal, keine Ahnung, ja.
Klar,
wissen wir ja heute noch nicht. Ist, glaube ich, mein Gedanke. Und ich glaube, dass die Grünen sind schon Volkspartei. Immer noch.
Ich glaube, dass sie nicht über die 20% kommen, tatsächlich.
Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, aber ich meine, heutzutage gewinnst du ja mit 25%. Weißt du, was ich meine? Also, das hast du ja bei der SPD gesehen. Was haben die gehabt? 25,7 oder so? Das heißt, es fehlt ja nicht mehr viel. Also, diese 5% kriegst du irgendwie hin. Ne?
Ja.
Wenn du einen geilen Wahlkampf machst, wenn du irgendwie, ich meine, Robert Habeck ist eine Person, ist eine Persönlichkeit, kann man sich schon vorstellen, ist egal, in welchem politischen Lager man ist, aber ich weiß halt nicht, also das lässt halt Olaf Scholz nicht zu. Dass halt Olaf Scholz will unbedingt wiedergewählt werden. Klar, die SPD will gewinnen. Das heißt, spannend für mich wird's, wenn SPD gegen Grüne, die ja eigentlich schon so ein bisschen die ähnliche, sag mal, Agenda fahren, dann gegeneinander antreten. Weil das ist ja dann, wie du gesagt hast, Friedrich Merz kommt von außen, Habeck, Scholz.
Ja.
Das wird, glaube ich, so das Triell.
Aber ich glaube, wenn die sich jetzt, wie du sagst, ne, von innen quasi verstreiten würden und sich gegenseitig blockieren würden, also ob das jetzt Scholz ist, der irgendwas von Habeck blockiert oder Habeck, der irgendwas von Scholz blockiert, ich glaube nicht, dass das vom Wähler gutiert wird. Deswegen glaube ich wirklich, dass das bis zum Ende hin durchgezogen wird. Zumindest in einem gewissen, vielleicht im Endspurt, ja, aber bis zu einem gewissen Punkt wird auf jeden Fall immer darauf geachtet, dass wir als harmonische, ne, für den Wähler agierende
Regierung. Ja, und das finde ich halt gar nicht. Das finde ich halt jetzt, und ich finde nämlich, es fängt jetzt an. Es fängt schon an, weil du hast gesehen, bei dem Beschluss von Wissing FDP mit dem E-Fuels, ne, da hat Olaf Scholz in einer Fragerunde gesagt, er glaubt auch nicht, dass das die Zukunft ist. Er hat wortwörtlich gesagt, ob das dann nachher wirklich das ist, was uns irgendwie vorantreibt, auch im Klimaschutz, bezweifelt er so.
Ja.
Ob das die Technologie ist von morgen, bezweifelt er. Also er hat das nicht so gefeiert wie die FDP.
Geht ja auch gar nicht darum. Die Idee ist ja letztendlich auch zu sagen, wie auch wir als Regierung wissen nicht, ob auch beispielsweise batteriebetriebene Autos
ja, die klar, nee,
sind, ne? Sondern es richtig. Geht ja das offen lassen. Ne?
Definitiv, aber er hat das quasi nicht so sehr gefeiert
wie absolut.
Die FDP. Grüne haben es gar nicht gefeiert, das heißt, da war ja schon Zwist. FDP hat das als politischen Wahlerfolg verkauft und sagt, wir sind die Helden. So. Und auf der anderen Seite steht dann, also dann ist quasi, sind die Grünen ein bisschen abgefuckt. Und auf der anderen Seite steht dann halt Habeck gegen Scholz und in diesem Beschluss jetzt, da hat sich ja Scholz jetzt auch im Bundestag gestellt und hat das hart verteidigt. Man hat da aber schon auch die Spannungen gespürt.
Ja,
so, also ich glaube, das geht halt langsam los in alle Richtungen so ein bisschen. Fragt sich halt, also was ich mich frage, ist halt, macht das dann Scholz wirklich, dass er sagt, ich gehe jetzt mit dem Lindner gegen den Habeck oder alle gegen alle oder so. Das ist für mich einfach, das ist für mich unlogisch, weil das sind eine Regierung, es ist eine Koalition und so wie sie sich immer abfeiern, ja, wenn ich dann zum Beispiel sehe, Klingbeil von der SPD, Lindner von der FDP und Ricarda Lang von den Grünen stellen sich hin und sind eine Einheit und sagen, wir sind das Team.
Ja.
Dann denke ich mir halt, nee.
Ja, müssen sie halt, halt, ne? Ist ja ihr Job.
So, ja. Und ja, aber weißt du, ich meine, deswegen, ich bin klar, sehr gespannt, wann es kippt, wann Wahlmodus on, ja, und dann geht's los. Und ich glaube, dass das eine Fetzerei wird nächstes Jahr.
Ja, ich glaube, das
oder wird wann sind Wahlen? Nächstes Jahr.
Übernächstes Jahr.
25, ja, genau. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt. Aber jetzt, du hast ja am Anfang zu diesem Beschluss, ich glaube, wie gesagt, wenn es lange dauert, aber im Nachhinein was rauskommt, womit die unserem Land helfen und unser Land dadurch weiterkommt, dann darf so ein Beschluss auch länger dauern.
Ja,
das ist meine Meinung.
Absolut. Bin ich auch der Meinung. Sehr schön. Auf einem Konsens geendet, als wären wir eine Regierung. Richtige Koalition.
Oh je. Das wäre sowas.
Ja, wir beide als Regierungschef, sehe ich uns. Nein, das war doch eine sehr, 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 sehr schöne Folge. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht, meine Liebe. Ja, ihr wisst ja Bescheid, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne weiterempfehlen, gerne einen Kommentar hinterlassen, gerne auch bewerten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten hört man uns ja auch immer alle 2 Wochen. Das heißt, es ist ja gar nicht mehr so lange hin. Und bis dahin will ich einfach nur sagen, Paula, hast du noch irgendwas, was du reinschieben möchtest?
Ich würde einfach mich jetzt verabschieden und dir danken für die tolle Folge. Hat sehr Spaß gemacht. Ciao, Leute.
Ciao, Leute. Macht's gut.